Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Uns allen ist wohl das Märchen von dem Rumpelstilzchen bekannt. Und wir wissen, am Ende durchbricht die Müllers Tochter inzwischen Königin den Bann, ja die Macht des Rumpelstilzchens. Ihr gelingt es mit Hilfe eines Botens, der das Rumpelstilzchen beim Tanzen um das Feuer herum entdeckt, den gesuchten Namen herauszufinden. Und als Rumpelstilzchen dann das dritte Mal bei der Müllers Tochter, mittlerweile wie gesagt Königin, zu Besuch kommt, spricht diese den Namen aus. Und das Ende ist uns allen wohl bekannt. Auch wenn wir in die Zeitgeschichte gucken, in die Literatur, Harry Potters Hauptgegenspieler ist bekannterweise Lord Voldemort. Weil er aber in der Zaubergemeinschaft so gefürchtet wird, wird sein Name von vielen nicht ausgesprochen. Aus Angst vor ihm oder aus Angst vor einem nahenden Unglück schweigen sie. Bis auf Harry reden alle über ihn als du weißt schon wer oder aber dessen Name nicht genannt werden darf. Nicht nur in Märchen oder in solchen Fantasy-Romanen kann ein ausgesprochener Name eine besondere Kraft entfalten. Im Bereich der Religionen, die uns umgeben, ist es vor allem der Name Gottes, dem eine einzigartige, ja eine positive Kraft zugeschrieben wird. Schauen wir in die Weltreligion, zum Beispiel in den Islam, entdecken wir, Allah hat 99 schöne Namen. Sie zu kennen, hat in bestimmten islamischen Traditionen eine große Bedeutung. Aber eigentlich hat Allah in diesem Kontext sogar 100 Namen. Aber der 100. Name ist den Menschen letztendlich unbekannt und dadurch unaussprechlich. Oder werfen wir einen Blick in die Tora, dem ersten Teil unseres Alten Testamentes. Als Mose von Gott den Auftrag erhält, das Volk Israel aus der Knechtschaft Ägyptens zu führen, fragt Mose: Und wenn das Volk mich fragt, wie du heißt, was soll ich sagen? Mose bekommt eine Antwort. Aber vielleicht wissen das einige, keine eindeutige Antwort. Bis heute ist die Auslegung des Namens, der an dieser Stelle genannt wird, umstritten. Vielleicht klingt es im Ohr, ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Oder aber ich bin, der ich bin da. Schon die Übersetzung ist schwierig. Aber es ist eben so viel klar, in der hebräischen Bibel besitzt Gott einen Eigennamen und um ihn geht es in der Antwort Gottes an Mose. Im Laufe der Zeit wird die Ehrfurcht vor diesem Namen so groß, dass er zwar geschrieben steht, wir würden sagen nur in Konsonanten, aber sprechen Sie mal ein Wort aus, in dem nur Konsonanten drin vorkommen. Das ist ziemlich schwierig. Und wo der Name in der Übersetzung dann im Text steht, werden deswegen Ersatznamen gesprochen. Vertraut ist uns durch die Übersetzung Luthers der Herr. Wir alle haben das vielleicht so im Kopf, wird auch oft groß geschrieben. In anderen Übersetzungen ist dann vielleicht zu lesen der Name oder die Heilige und viele weitere Namensbezeichnungen mehr, weil es eben so unaussprechlich ist vor Ehrfurcht. Daran merken wir, Name und Person stehen immer in einer ganz engen Beziehung. Von wegen, Namen sind Schall und Rauch. Nein, es ist immer etwas da bei der Person und bei dem Namen. Wenn Eltern zum Beispiel für ihre Kinder einen Namen aussuchen, hilft ihnen dabei vielleicht ein Blick ins Namenslexikon oder heutzutage auch ins Internet, um die Namensbedeutung herauszufinden. Kennen Sie alle die Bedeutung Ihres Namens? Und natürlich wählen Eltern zumindest in fast allen Fällen nun einen Namen mit einer sehr schönen, einer guten Bedeutung für ihr Kind aus. Wer Interesse hat, kann im Internet mal googeln. Es gibt die verrücktesten Namen, wo ich denke, naja, ob die Eltern das so gut mit dem Namen Fanta gemeint haben, weiß ich nicht. Er ist aber durchaus zulässig und steht dieses Jahr in der Namensliste aus Berlin. Mit dem Namen soll eigentlich dem Kind etwas Gutes ins Leben mit hineingegeben werden. Und zwischen Namen und Personen besteht eben diese ganz enge Beziehung. Anders gesagt, der Name hat etwas mit der Würde der Person und ihrer Identität zu tun. Nach der UN-Kinderrechtskonvention hat ein Kind sogar von Geburt an ein Recht auf einen eigenen Namen. Und dieser, so steht es da, soll und muss zum Wohle des Kindes dienen. In Deutschland wird kein Name anerkannt, der negativ behaftet ist und dem Kind Schwierigkeiten bereiten könnte. Sie sehen, liebe Gemeinde, ein Name, Ihr Name, ist etwas ganz Besonderes. Und ich hoffe, Sie haben alle am Eingang oder hier in der Kirche selbst schon Ihren Namen auf diesen kleinen Zettel aufschreiben können. Wir brauchen ihn gleich noch. Und ich kann es gut verstehen, wenn jemand empfindlich darauf reagiert, wenn sein eigener Name falsch ausgesprochen oder veralbert wird. Kosenamen neigen dazu. Meistens dann auch irgendwie ein bisschen ab vom Namen zu kommen und nicht immer angemessen zu sein. Ein Name, Ihr Name, ist und bleibt etwas ganz Besonderes. Wir haben es auch in unserem Predigttext schon gehört, beim Propheten Jesaja, dass der Name eine ganz zentrale und besondere Rolle spielt. In Vers 1 und im letzten Vers, im Vers 7, geht es um den Namen. Im ersten Vers geht es um den Namen der angesprochenen Person. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und im letzten Vers geht es um den Namen dessen, der spricht. Alles, was mit meinem Namen gerufen ist und ich zu meiner Ehre geschaffen, gebildet und gemacht habe. Das ist eine Art Namensklammer, nenne ich es mal, und macht eine ganz enge Beziehung zwischen dieser Person, die angesprochen wird, und der Person, die spricht, also Gott, deutlich. Und wir finden hier eine Liebesbeziehung. Die Anrede Gottes an Israel ist überschwänglich. Nichts ist zu teuer, kein Einsatz zu groß, um Israel vor möglichen Gefahren zu schützen. Gott verspricht, für immer an der Seite der Menschen aus dem Volk Israel zu sein, komme, was wolle. Wie mag dieser Zuspruch, dieses Versprechen auf die Menschen gewirkt haben? Ihre Erfahrung und ihr Erleben ist doch eher so. Alles scheint verloren. Das Land, die Könige, ja sogar der Tempel in Jerusalem ist zerstört. Ausgerechnet der Tempel, der doch zeigt, Gott ist da, mitten unter den Menschen. Und als Jesaja zu ihnen spricht, lebt das Volk auch gerade im Exil, fern von zu Hause. Und vielleicht sind sie kurz davor, alles in Frage zu stellen. Vielleicht sind sie kurz davor, ihre Beziehung zu Gott zu beenden. Wir Menschen können das. Wir können es untereinander. Wir können auch die Beziehung zu Gott aufkündigen. Was sollen sie mit einem Gott, der all das Unglück zugelassen hat? Alles, was ihnen wichtig war, ist nicht mehr. Ich denke, auch wir kennen mit Sicherheit ähnliche Situationen, Momente, in denen unser Glaube, unsere Gottesbeziehung ins Wanken gerät. Vielleicht kündigen wir sie auch ab und zu mal auf. Und wenn Fragen da sind wie, was ist das für ein Gott, der all die Schicksalsschläge, all die Ungerechtigkeiten zulässt? Was ist das für ein Gott, der Kinder auf dem Mittelmeer ertrinken lässt? Was ist das für ein Gott, der den Teufelskreis von Arbeitslosigkeit und sozialem Abstieg zulässt? Diese Liste ließe sich hier vorne, aber auch mit all ihren persönlichen Erfahrungen mit Sicherheit fortsetzen. Doch besonders in diesen Situationen gilt auch uns. Wir haben es gerade in dem Lied gesungen, weil wir auch zum Volk, auserwählten Volk Gottes dazugehören, Gottes Versprechen, du bist mir kostbar, du bist mir wertvoll, ich liebe dich. Und weil es so ist, wirst du trotz allem, was dir widerfahren ist, eine Zukunft haben. Ich bin und bleibe an deiner Seite durch alles, was du erlebst, hindurch. Ich bin da. Dafür stehe ich mit meinem Namen ein. Die Menschen aus dem Volk Israel konnten diesem Zuspruch, diesem Mut machen, diesem Versprechen Gottes dann doch nicht widerstehen und vertrauten. Ihre Geschichte zeigt, klar, es ist nicht alles wieder gut geworden und es ist nicht alles so wie vor der Katastrophe geworden, aber das Volk Israel konnte das, was ihm widerfahren ist, als Teil seiner Geschichte mit Gott annehmen. Und weil es das konnte, hat es seine Identität, seine Einzigartigkeit für immer bewahrt und trotz allem dann doch an Gott, an der Beziehung zu diesem Gott festgehalten. Ein Mensch, von dem seine großen Zweifel, ja sein Ringen mit Gott sehr bekannt ist, ist Martin Luther. Abgesehen davon, dass er manchmal wutentbrannt ein Tintenfässchen an die Wand geworfen hat, im inneren Kampf mit Gott war eben sein Halt die Taufe. Die Taufe war für Luther nicht nur ein einmaliges Ereignis am Anfang des Lebens. Getauft zu sein war für Luther jeden Tag wieder aktuell, in jedem inneren Kampf. Er hat daraus das Vertrauen geschöpft, was immer geschieht, Gott bleibt an meiner Seite. Liebe Gemeinde, in der Taufe wird unser Name und der Name des dreieinigen Gottes ganz eng miteinander verbunden. Vielleicht wie so ein unlösbarer Knoten, der im guten Sinne auf ewig hält. Bei einer Taufe haben wir wieder diese Namensklammer wie bei Jesaja. Der Name des Täuflings wird vor Gott ausgesprochen. Und der Täufling wird auf diesen Namen unseres dreieinigen Gottes getauft. Und der, von dem wir glauben, dass er auch unser Schöpfer ist, ruft uns mit unserem Namen. Er ruft dich mit deinem Namen. Und gleichzeitig wird dieser Name in diesem dreifachen Namen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist hineingeschrieben und gerufen. Und wir dürfen glauben, dass jeder einzelne Mensch für Gott unendlich kostbar ist. Schauen Sie sich doch einmal um, hier in der Kirche oder später am Strand oder wo Sie auch immer Menschen begegnen. Wir alle sind von Gott geliebte Kinder. Durch die Taufe werden wir ganz eng mit Jesus Christus verbunden, verknüpft. So eng, dass alles, was unserer Beziehung zu Gott im Weg stehen könnte, eigentlich weggeräumt ist. Und jeden Tag dürfen wir uns wie Luther neu daran erinnern. Jeden Tag verspricht uns Gott neu, was immer auch kommt. Meine Beziehung zu dir erhalte ich aufrecht, selbst wenn du sie einmal aufkündigst. Was da in der Taufe geschieht, liebe Gemeinde, geschieht zwar ein für alle Mal und bleibt vor Gott, von Gott her gültig. Aber solange wir leben, sind wir immer hin und her geworfen. Das spüren wir. Wir erleben, dass unsere Fähigkeit, das Richtige und Gute zu tun, eben begrenzt ist. Wir sind Menschen. Vieles schaffen wir dann doch nicht. Aber wir erleben, dass Gott uns im Laufe unseres Lebens immer wieder im Blick hat. Dafür gewinnen dann andere Dinge über uns Macht, die im Letzten nicht lebensdienlich sind. Sie machen sich wichtig oder machen uns Angst. Aber wir sind getauft. Wir sind schon die, die wir einmal ganz und gar sein werden. Und Gott sieht uns genau so an. Deshalb dürfen wir glauben, dass jeder einzelne Mensch für Gott kostbar und von Gott geliebt ist. Deshalb können wir der Zusage von Jesus Christus vertrauen, die wir eben im Evangelium gehört haben. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und der Heilige Geist wirkt, dass unsere Taufe jeden Tag neu die Kraft für uns entfalten kann. Er ist, der Heilige Geist, sozusagen wie eine wirksame Erinnerungsfunktion im Handy. Unser Name ist mit der Taufe eingezeichnet in den Namen des dreieinigen Gottes und damit in eine Lebens- und Liebesbeziehung, die sogar über den Tod hinaus halten wird. Das Vertrauen darauf dürfen wir jeden Tag wieder neu lernen und üben. Und vielleicht kann uns dabei helfen, uns immer daran zu erinnern, wir sind Getaufte, wir gehören zu Gott, wir sind Gottes geliebte Kinder. Und so lade ich Sie nun ein, liebe Gemeinde, vielleicht schauen Sie einmal rechts und links, ob Sie ein Zettelchen mitnehmen können. Hier vorne ist eine Stellwand, die uns der Küster einmal aufstellen wird. Da ist ein Dreieck drauf zu sehen. Und in dieses Dreieck, was ich gleich auch noch vervollständigen werde, dürfen wir jetzt all unsere Namen hineintragen, hinein in die Trinität Gottes. Und während Sie jetzt hier, wie gesagt, eingeladen sind, sind extra Klebezettel, die lassen sich, glaube ich, schnell aufkleben, wollen wir in das Lied einstimmen, wir strecken uns nach dir. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser menschlicher Verstand, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.